Vorlesung Technische Grundlagen der Informatik für Wirtschaftsinformatiker. Fachgebiet KBS, Technische Universität Berlin.
Schönen guten Tag. Naja, doch kommt was raus, ist ja schön. Professor Heiß lässt sich heute leider entschuldigen und muss sich erstmal krankheitsmäßig erholen und ist dann hoffentlich nächste Woche wieder für euch da. So lange hat er mich gebeten, ihn zu ersetzen, und heute wollen wir darüber reden, wie man Betriebsmittel im Betriebssystem verwaltet, beziehungsweise welche Eigenschaften man denn so dem Anwendungsprogrammierer da in die Hand gibt und wie der Anwendungsprogrammierer damit am besten umgeht. Betriebsmittel klingt erstmal so super abstrakt, aber am Ende hatten wir jetzt die letzten zwei Kapitel schon genau uns damit beschäftigt, nämlich als wir uns als ISIS mit Scheduling beschäftigt haben, nämlich der Frage, wann welcher Prozess welchen Prozessor benutzen kann. In dem Fall war halt eben der Prozessor das Betriebsmittel, was verwaltet wurde, was es denn den verschiedenen Prozessen zugeteilt wurde und wieder weggenommen wurde. Und auch im letzten Kapitel, als wir uns über Speicher unterhalten haben, ist halt das andere zentrale Betriebsmittel, was man im Rechner hat, der Hauptspeicher, der ja auch verwaltet werden muss, was wir uns ja auch zum Teil schon im letzten Kapitel angeguckt haben, was wir jetzt aber nochmal ein bisschen genereller uns anschauen wollen. Gut. Also, die Beispiele hatte ich jetzt hier gerade schon angesprochen. Also ein Betriebsmittel ist eigentlich alles, was wir in unserem Rechner haben, was man in irgendeiner Form als Programm benutzen kann. Wir werden nachher sehen, dass es halt einerseits auch um die richtig anfassbaren Dinge geht, aber auch halt eben um abstraktere Konstrukte. Die werden alle unter demselben Begriff Betriebsmittel zusammengefasst, weil man sie dann nämlich am Ende aus Sicht des Programmierers ja gleich benutzen kann und gleich verwenden kann. Genau, so, die Beispiele hatten wir schon, also insofern gehen wir direkt in das Problem rein. Das Problem hatten wir uns schon bei der Koordination angeschaut, ist einfach folgendes: Wenn ich halt ein Betriebsmittel habe, wovon ich nur eins habe, zum Beispiel so einen Drucker, und verschiedene Anwendungsprogramme versuchen, dieses Betriebsmittel zu benutzen, und sind aber eigentlich der Meinung, ja, ist ja jetzt mein Ausdruck, der da rauskommt. Beide schicken halt ihre Informationen an den Drucker, und wenn wir Pech haben, kommen halt eben die Informationen gemischt raus, weil sie halt eben beide gleichzeitig darauf zugegriffen haben. So, das Problem hatten wir uns, wie gesagt, ja schon bei der Koordination angeguckt. Jetzt gucken wir uns das halt mal konkret an, wie wir damit umgehen, wenn wir so eine Geräte haben, und vor allen Dingen auch, wie wir damit umgehen, wenn wir vielleicht auch mehrere solcher Geräte haben. Jetzt müssen wir erst noch einblenden, den schönen Betriebsmittelverwalter, den packen wir jetzt einfach mal dazu. Der soll jetzt erstmal unabhängig von der eigentlichen Benutzung des Betriebsmittels daneben stehen und dafür zuständig sein zu regeln, wer wann auf dem Drucker drucken darf. Und dazu fragen einfach die Programme, bevor sie ihre Sachen ausdrucken wollen, bei dem Betriebsmittelverwalter an: Kann ich jetzt den Drucker belegen? Kann ich ihn benutzen? Ist er frei? Und wenn ja, können Sie sofort weitermachen? Wenn nein, könnte man Sie zum Beispiel geschickterweise einfach in eine Warteschlange setzen, damit, wenn der Drucker wieder frei ist, Sie dann direkt losdrucken können. Also haben wir dann so an der Seite so einen Betriebsmittelverwalter, der halt eben genau diese Belegungs- und Freigebeoperationen anbietet und damit halt Informationen über den Zustand des Gerätes liefert. Das Wichtige dabei ist, dass es am Ende zwei getrennte Funktionalitäten sind. Das eine ist das Benutzen des Betriebsmittels, also jetzt dem Drucker wirklich irgendwelche Zeichen geben, irgendwelche Grafiken schicken, die er in irgendeiner Form darstellen soll. Und die andere Frage, wer darf wann welche Ressource verwenden, das ist nämlich die Verwaltung der Betriebsmittel. Und in der Regel sieht es dann am Ende so aus: Wir haben halt die Verwaltungsoperation, nämlich belegen und freigeben. Die klammern dann halt immer die Benutzungsoperation des Betriebsmittels. Also das Benutzerprogramm muss als erstes das Betriebsmittel belegen. Wenn es das bekommen hat, kann es dann die ganzen Benutzungsoperationen aufrufen und dann hinterher freigeben. Das Geschickte an der Lösung ist dann halt, dass man es auch in zwei verschiedenen Komponenten lösen kann, so wie wir es gerade gesehen haben. Also zum Beispiel können das Anwendungsprogramm wirklich, wenn es die Sprache des Druckers beherrscht, direkt mit dem Drucker reden, ohne dass da noch irgendjemand dazwischen geschaltet sein muss. und wir haben trotzdem so eine Betriebsmittelverwaltungsinstanz oder wir haben zum Beispiel wirklich ein Gerät, was halt eben Drucker verwaltet. Das kann generisch für alle Drucker sein und wir haben eine andere Set von Funktionen, die halt nur dafür da sind, aus einer allgemeinen Druckersprache das halt eben für diesen Drucker aufzubereiten, also wie so ein Treiber. Und wenn man beide Funktionen voneinander trennt, dann kann man die halt eben auch immer wieder verwenden. Gut, also insgesamt haben wir das folgende Problem. Wir haben jetzt halt eine Reihe von Akteuren, die ein Betriebsmittel verwenden wollen. Die erste spannende Frage ist, was ist ein Akteur? Sozusagen in der ersten Schicht ist es natürlich ein Benutzer. Also ich habe vielleicht zwei Benutzer, die auf demselben Rechner arbeiten und sollen sich halt die Ressourcen teilen. Also zum Beispiel nur einer kriegt den Bildschirm zugeteilt oder nur einer kann jetzt halt aktuell ausdrucken. Das kann aber auch halt mehrere Prozesse von verschiedenen Nutzern oder auch vom selben Nutzer sein, die halt eben um Ressourcen kämpfen im Betriebssystem. Das kann aber auch innerhalb eines Prozesses in verschiedenen Threads passieren, dass der sich halt gegenseitig Ressourcen wegnehmen will. Und das ist jetzt eher so aus der Sicht quasi vom Benutzer runter bis zur kleinsten Ausführungseinheit. Aber es können auch aktive Einheiten im Rechner sein. Also der Prozessor zum Beispiel, wenn der oder wenn wir mehrere Prozessoren drin haben in unserem Rechner und wir haben nur einen Speicher, dann müssen sie auch sich gegenseitig ausverhandeln, wer dann jetzt wann auf welchen Speicher zugreifen muss, darf. Oder vielleicht, wenn wir einen Bus haben, dann muss auch ausgehandelt werden, wer wann den Bus benutzen darf und wann nicht. Und zum Beispiel ein Beispiel Netzwerkkarte, da haben wir es sogar in beide Richtungen. Einerseits, wenn die Netzwerkkarte mit der CPU oder mit dem Speicher reden will, dann muss sie halt um den Bus kämpfen. Und wenn sie auf der anderen Seite mit dem Netzwerk reden will und wenn wir dann halt ein geshartes Medium haben, muss sie halt eben da drüben auf der anderen Seite halt eben auch genügend Bandbreite bekommen, damit sie halt jetzt auch reden kann oder beziehungsweise empfangen kann. Also das sind sozusagen die verschiedenen Akteure, die wir auf verschiedenen Ebenen haben. Und dann haben wir Betriebsmittel, um die sie sozusagen ja, sich streiten können. Das können Prozessoren sein, ne? Das hatten wir uns schon angeguckt, das kann Speicher sein, das hatten wir uns auch schon angeguckt. Das sind die beiden wichtigsten Ressourcen, die wir im Rechner drin haben. Das können aber eben auch alle anderen Ressourcen sein, die wir physisch in unserem Rechner verbaut haben. Also Peripheriegeräte, der Bildschirm, die Tastatur, alle möglichen Geräte, die wir verbaut haben, die hardwaremäßig drin sind, sind am Ende ein Betriebsmittel, wenn ich die als Benutzerprogramm an irgendeiner Stelle benutzen möchte. Und es können auch so Teile von Betriebsmitteln sein, wie zum Beispiel Bandbreite. Also ich habe halt eine Netzwerkverbindung, die ist vielleicht auch ziemlich gut, aber ich möchte halt in einem Programm eine garantierte Bandbreite haben, dann ist halt eben diese Bandbreite über meine Netzwerkverbindung auch ein Betriebsmittel, was ich verteilen kann. Oder auch halt, wie wir eben schon besprochen haben, innerhalb des Systems, also Bandbreite auf dem Speicherbus, wo sich dann die zwei CPUs und die Netzwerkkarte darum streiten werden, wann, wie oft auf dem Bus reden darf. So, das waren jetzt so richtig anfassbare Betriebsmittel. Ich hatte es ja schon gesagt, man kann natürlich auch Betriebsmittel haben, die eher auf so einer abstrakten Ebene sind, die teilweise reale Betriebsmittel abstrahieren, das gucken wir uns auch nachher nochmal an, teilweise aber auch nicht, also wirklich nur ausgedachte Konstrukte sind, also fängt an mit so einer Datei, die ja so eine Abstraktion der Festplatte ist, darum können sich zwei Prozesse streiten, es können Signale sein, das hatten wir uns ja angeguckt, so ein Signal kann immer nur einer empfangen, also insofern muss man darüber reden, wer darf wann diese Wait-Funktion aufrufen, damit er dann das Signal kriegt. Bei einer Nachricht ist es ähnlich, also wenn ich halt eine Netzwerknachricht bekommen habe, ist sie ja dann verbraucht oder wenn ich sie gelesen habe und der Prozess sie verarbeitet hat, ist sie halt verbraucht und insofern muss man sich halt vorher einigen, wer da wann welche Nachrichten auf welchem Kanal empfangen. Und es geht hin bis zu Sachen wie Namen, das klingt ein bisschen komisch, aber ein Name ist ja eher sowas wie auch eine eindeutige ID gemeint und so eine eindeutige ID gibt es halt, sollten ja idealerweise nicht zwei Prozesse dieselbe ID bekommen, also insofern ist es halt eben auch ein beschränktes Betriebsmittel, was ich habe, was ich halt eben nur einmal ausgeben darf, also muss ich halt in irgendeiner Form eine Verwaltung haben, die dafür sorgt, dass ich einen Namen nur einmal ausgebe. Farbe kennen viele heute nicht mehr, ältere Grafikkarten arbeiteten halt immer mit so festen Farben, da konnte man dann zum Teil nur 64 oder 256 Farben gleichzeitig darstellen, die Farbe an sich konnte man ändern, aber man konnte halt eben nur gleichzeitig 64 Farben darstellen. Das heißt, man hat jetzt auch ein Ressourcenproblem, wenn ich zwei Programme laufen habe und beide wollen 40 Farben verwenden, muss ich halt gucken, kann ich das halt irgendwie, also verwenden die vielleicht zufälligerweise zweimal die gleiche Farbe oder muss ich am Ende der einen Anwendung sagen, nee, Entschuldigung, also sowas, die Farbe kriegen wir gerade hier nicht realisiert. Ist jetzt nicht mehr ganz so, bei den meisten Grafiksystemen heutzutage hatten wir eher, dass die Farbwerte gemischt werden und so dargestellt werden. Genau, so. Was kann man zu den Betriebsmitteln noch sagen? Dass man sie grundsätzlich uns nur dann interessieren, wenn sie in irgendeiner Form knapp sind. Also wenn ich halt unendlich viele Betriebsmittel habe und es eigentlich auch egal ist, welches ich benutze, dann muss man nicht großartig verwalten. Man muss sie auch in irgendeiner Form exklusiv benutzen. Also wenn ich ein Betriebsmittel habe, auf das alle Programme gleichzeitig zugreifen können, was überhaupt keinen Unterschied macht, wie viele Programme darauf zugreifen, dann interessiert uns die Verwaltung natürlich auch nicht, weil dann können wir uns auch einfach sagen, ja, jeder kann, wann er will. Und der letzte Punkt ist, Verwaltung ist sinnvoll. Also es ist ein Betriebsmittel, wo ich wirklich auch damit rechnen muss, dass auch mal zwei Programme gleichzeitig oder zwei Akteure gleichzeitig dieses Betriebsmittel verwenden wollen. Nicht, dass ich mir da so ein riesiges Verwaltungsbrimborium rumbaue und am Ende sozusagen schließe ich nur einen Prozess mit sich selber aus, was eigentlich auch intern hätte selber regeln können. So, jetzt hier unser Beispiel aus dem Alltag. Das Betriebsmittel ist die Straße, die in einer Sektion halt eben nur sehr begrenzt zur Verfügung steht, nämlich nur mit einer Spur. Und wir haben halt zwei Akteure, die das Betriebsmittel verwenden wollen. Und jetzt wollen wir uns die drei grundsätzlichen Varianten angucken, wie man mit diesem Ressourcenkonflikt jetzt umgehen kann. Die erste Lösung, die vor allen Dingen auch immer gleich den Technikern einfällt, ist, da müssen wir jetzt mit Technik draufwerfen und das heißt, wir bauen halt in irgendeiner Form so ein zentrales System hin, was entscheiden kann, darf jetzt das rote Auto als erstes fahren oder darf das grüne Auto als erstes fahren und bauen halt mit viel Technik da so ein Gerätchen hin, was halt auch, die beiden Ampeln müssen ja auch miteinander verbunden sein, miteinander reden, müssen mit uns so einer Systematik vorgehen und das ist quasi die erste Variante. Wir haben halt so eine zentrale Betriebsmittelverwalterinstanz, die entscheidet, wann wer welches Betriebsmittel verwenden kann. So, das kann halt beispielsweise im Betriebssystem so aussehen, dass ich den zum Beispiel wirklich vor diese Benutzungsfunktion davor schalte. Wir hatten jetzt ja eben gesehen, wir hatten jetzt technisch das sogar so gebaut, dass man auf die Straße halt noch raufgekommen ist, wenn frei war, also wenn die Ampel offen war. Wenn die Schranke geschlossen war, dann konnte man gar nicht erst rauffahren. Das kann man natürlich so realisieren, dass man einfach gleich auf die Nutzungsfunktion dafür sorgt, dass man die halt nur dann aufrufen kann oder dass sie dann halt einen Fehler liefern, wenn man das Betriebsmittel auch wirklich belegt hat und nicht das von einem anderen belegt wird. So, also insofern ist dann halt, wie wir da oben in der Ecke sehen, der Betriebsmittelverwalter quasi so eine Zwischenschicht, durch die man immer als aufrufendes Programm halt durch muss. Und das erste Mal muss man sagen, ja, ich möchte das Betriebsmittel verwenden und wenn man es gekriegt hat, dann kann man auch seine Zugriffe dadurch laufen lassen und dann sind die auch freigegeben. Gut, ein paar Beispiele dafür ist halt das, was wir uns letzte Woche angeguckt haben mit dem Speicher. Ne? Da hat man gesehen, dass alle Speicherzugriffe gehen durch die MMU durch, werden da aufgelöst. Wir hatten uns auch angeguckt, wie da halt Speicherzugriffsfehler erkannt werden. Und das genau ist so eine Aufgabe, wie so ein Betriebssystem, Betriebsmittelverwalter arbeiten kann, dass halt einfach wirklich alle Aufrufe einfach da durchgehen. Und wenn der halt merkt, nee, das passt hier irgendwie nicht zu der Konfiguration dieses Prozesses oder dieses Akteurs, dann wirft er halt einen Fehler, mit dem das Betriebssystem in irgendeiner Form umgehen kann. Monitor hatten wir uns als Synchronisationskonzept angeschaut. Da ist es ja ähnlich. Also ich benutze einfach die Funktion, da merke ich das noch nicht mal, dass ich halt in irgendeiner Form so einen Verwalter dazwischen geschaltet habe und ich kann einfach die Funktion verwenden und dann wird automatisch synchronisiert. So, das war Variante 1. Ich habe so meine zentrale Instanz. Variante 2 kann man sich im Betriebssystem immer erst ein bisschen schlecht vorstellen, ist aber gar nicht so schwierig zu realisieren, ist nämlich die Idee, dass wir uns miteinander unterhalten. Also dass die beiden Beteiligten, die das Betriebsmittel verwenden wollen, sich darüber unterhalten, welches wer zuerst fahren soll und dann die Entscheidung treffen. Und danke. So, also Sie unterhalten sich darüber, wer wann mit wem reden kann oder wann, wer wann mit wem fahren kann. Und dann entscheiden Sie basierend darauf, unabhängig von irgendeiner zentralen Instanz, die auch noch mitentscheiden muss. So, das klappt halt im normalen Leben, also wenn da wirklich Menschen drin sitzen, halt ganz gut. Ne? Die können notfalls aussteigen, sich mit drüber unterhalten. Das funktioniert in der Realität aber in der Regel noch viel einfacher, indem man nämlich vorher eine Regel aufgestellt hat oder ein Schild hingestellt hat und gesagt hat, die aus der Richtung haben Vorrang und dann muss er aus der anderen Richtung warten oder indem man halt andere Regeln und Protokolle entwickelt hat. Und das genau kann man ja im Computer auch machen, indem wirklich alle Leute, die das Betriebsmittel verwenden, wenn die sich alle an das Protokoll halten, also zum Beispiel, wenn es heißt, ja, du musst vorher hier so eine Sperre setzen, bevor du das Betriebsmittel verwenden darfst, dann kann man das halt darüber halt eben auch realisieren, dass man halt vorher so ein Protokoll entwickelt hat. Genau. So, also insofern haben wir hier unsere beiden Prozesse und das Betriebsmittel. Die Zugriffe auf das Betriebsmittel gehen direkt einfach durch zum Betriebsmittel und Sie beide unterhalten sich darüber, wer wann drankommt und unterhalten darüber kann halt eben realisiert sein durch so eine Sperre, durch so eine Semaphore oder halt eben wirklich durch Kommunikation in einer Art von Protokoll, wie auch immer das dann halt spezifiziert ist. So, ja, also eine Variante ist ein kritischer Abschnitt da rumzumachen. Jetzt kommen die ganzen Dinger, die ich jetzt schon erzählt hatte. Also einen kritischen Abschnitt rumzumachen, das war halt eben diese Sache mit dem mit einer Sperre setzen. Eine andere Variante ist halt diese, das haben wir ja bei dem Bus uns angeguckt, dass halt eben einer fragen kann, oh, ich würde jetzt gerne mal den Bus benutzen und dann verhandeln sie sozusagen quasi im Bus, wer denn jetzt dran ist, nach bestimmten Regeln, zum Beispiel nach Prioritäten. Oder halt in verteilten Systemen, da wird es natürlich noch spannender, weil in verteilten Systemen, das sind halt Systeme, die aus Rechnern bestehen, die miteinander vernetzt sind und teilweise nicht zur selben Organisation gehören, ist es natürlich schwieriger, so eine zentrale Instanz zu machen. Da kann es sein, dass diese Abstimmung wirklich über Kommunikation passiert, also dass wirklich irgendwie Netzwerkpakete hin und her schicken und sich dann erstmal darüber abstimmen müssen, wer denn jetzt wann wo dran ist. So, die dritte Variante ist meistens noch überraschender, dass man die technisch so realisieren kann. Die funktioniert nämlich einfach folgendermaßen, wir machen gar nichts und siehe da, ist ab und zu mal crasht, ist aber grundsätzlich gar nicht so schlimm, weil wenn wir ein System haben, wo die Wahrscheinlichkeit, dass wirklich zwei Akteure gleichzeitig das Betriebsmittel verwenden wollen, sehr gering ist und der Aufwand, so eine Koordination herzustellen, sehr hoch ist, also zum Beispiel jetzt hier bei unserem Straßenbeispiel, haben wir halt eine sehr lange einspurige Strecke, die man vielleicht gar nicht einsehen kann. Also man kann kein Protokoll entwickeln, was man ohne Aufwand umsetzen kann. Und eine Installation von einem technischen System wäre auch sehr aufwendig. Ja, und dann ist das halt nur so ein Bergdorf, wo eigentlich nur ganz selten jemand mal über die Straße fährt. Dann ist es natürlich viel einfacher, einfach mal loszufahren. Naja, und wenn dann mal doch wirklich jemand entgegenkommt, dann muss halt eben einer wieder zurückfahren und man muss sich dann halt eben im Fehlerfalle darauf einigen, wie man es macht. Und wenn der Fehlerfall nicht häufig genug auftritt, ist das üblicherweise eine Lösung, die viel effizienter ist, als wirklich in jedem Normalfall immer erst eine komplizierte Prüfung zu machen. Also wie einer läuft erstmal runter die Straße, guckt am anderen Ende, ob denn da schon jemand wartet, läuft dann wieder hoch und fährt dann mit dem Auto runter. Also dann ist die Lösung halt auch viel einfacher. Wie gesagt, klingt erstmal für eine technische Lösung ein bisschen absurd, aber funktioniert in der Technik eigentlich ziemlich gut, weil wir hatten es uns ja angeguckt, so eine Sperren kosten natürlich auch Zeit. Die Sperren sind auch relativ kompliziert zu implementieren, wenn man halt Richtung kritischer Abschnitt geht. Wenn die Prozesse oder wenn wir so einen zentralen Betriebsmittelverwalter bauen, dann muss das eine Komponente vom Betriebssystem sein, muss auch wieder vorher entwickelt werden, muss man mit umgehen können und so weiter. Das ist also auch wieder eine hohe technische Hürde. Und in der Variante machen wir einfach einen Zugriff auf die Ressource. Was jetzt hier wichtig ist, ist, wir brauchen in irgendeiner Form eine Erkennung, dass es schiefgegangen ist. Also wir müssen zum Beispiel hinterher überprüfen, nachdem wir auf die Ressource geschrieben haben, ob dann auch unser Datum angekommen ist. oder die Ressource muss halt selbstständig so eine Art von Fehler zurückliefern, ohne jetzt wurde ich gerade von zwei Leuten benutzt, also müsst ihr euch was überlegen. Und das ist das eine, dass man erkennt, dass was schiefgegangen ist, und das andere ist halt auch, dass man in irgendeiner Form in der Lage ist, dass man, wenn was schiefgegangen ist, das halt auch in irgendeiner Form wieder reparieren kann, beziehungsweise die Operation einfach nochmal ausführt. Das muss also auch im Anwendungsprogramm so realisiert sein, dass dann halt eben nicht einfach der Rückgabewert von der Schreibfunktion ignoriert wird, weil es klappt ja schon immer, sondern dass man dann sagt, okay, wenn halt eben ein Fehler zurückgeliefert wird, dann muss ich halt in irgendeiner Form aktiv werden und zum Beispiel nochmal schreiben. So, also ich hatte es gesagt, das gibt es wirklich auch in der Realität und ja, relativ häufig. Ein sehr typisches Beispiel sind Datenbanken. In Datenbanken hat man es häufig so, dass ich halt große Tabellen habe, in denen meine ganzen Daten drin stehen. Und wenn ich es jetzt richtig machen würde, müsste ich ja eigentlich eine Tabelle sperren, wenn ich da drin jetzt ein Datum ändere. So, weil habe ich jetzt ein großes System mit vielen Kundendatensätzen, müsste ich da halt eben sehr viele Tabellen sperren. Und meine ganzen Anfragen würden sich eigentlich anstauen. Und in Wirklichkeit ändere ich ja immer nur eine Zeile von einem Kunden. Also insofern die Gefahr, dass ich wirklich mal aus Versehen in zwei Requests dieselbe Zeile in der Tabelle ändere, ist ja gar nicht so groß. Und was sie dann halt machen, ist, dass sie halt bei dem ersten Befehl sagen, okay, ich fange jetzt hier so eine Transaktion an. Dann machen sie halt verschiedene Operationen auf der Datenbank. Die Datenbank führt die auch aus, merkt sich aber den alten Wert zu Beginn der Transaktion. Und wenn Sie dann die verschiedenen Änderungen gemacht haben, also zum Beispiel bei einer Bank, nimm das Geld von dem einen Konto runter und leg es auf das andere Konto rauf, dann sagen Sie am Ende, okay, die Transaktion ist zu Ende. Und jetzt kann die Datenbank halt nachgucken, ob in der Zeit, wo halt eben diese Transaktion durchgeführt wurde, noch irgendjemand anders an dem Datensatz was manipuliert hat. Und wenn das so ist, dann wird einfach alle Änderungen zurückgemacht. Wir haben ja ein Backup von dem Originalwert. Man sagt halt der Anwendung, ja, Entschuldigung, hat nicht geklappt, musst du nochmal probieren. Und die Anwendung kannst du halt nochmal probieren. Und dann hoffentlich funktioniert es dann diesmal und werden nicht wieder zwei Requests gleichzeitig bearbeitet. Und das ist halt ein ganz typisches Vorgehen, halt so Transaktionen in Datenbanken. Es gibt auch Ideen, transaktionalen Speicher zu machen, falls ihr davon auch schon gehört habt. Das ist halt die Idee, dass ich halt bei Mehrprozessorsystemen halt eben nicht unbedingt darauf achten muss, wann welcher Prozessor schreibt, sondern stattdessen halt eben der Speicher solche Transaktionen unterstützt, dass ich halt eben mit einer Transaktion beginnen kann und dann, wenn es schiefgegangen wird, werden halt die ganzen Änderungen wieder zurückgenommen und ich kann es halt nochmal probieren. Das ist die eine Sache. Die andere, typisches Beispiel ist ja, Netzwerk, ganz klassisches Ethernet, also das, was wirklich noch mit so einem ein durchgehenden Kabel funktioniert hat, hat wirklich so funktioniert, ein durchgehendes Kabel, an dem alle Geräte dran hingen. Es war quasi wie ein Bus, aber im Gegensatz zum Bus gab es halt keine zentrale Instanz. Und das heißt halt, also ein Gerät, was senden will, hat einfach ein Weilchen lang auf dem Kabel gehört, ob da irgendwelche Signale kommen, wenn nicht, hat es einfach mal losgesendet. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut, solange ich halt nicht zu viele Geräte auf diesem Kabel drauf habe. Weil ich dann einfach, wenn ich Pech habe, kommen halt aus Versehen zwei Geräte auf die Idee zu senden und dann vermischen sich die Signale. Das kann man aber auch relativ gut erkennen, dass die Signale sich vermischen. Also insofern werden dann einfach gesagt, oh, Fehler. Und beide Geräte fangen dann halt nochmal neu von vorne an zu senden und halt mit einem zufälligen Startzeitpunkt und schon ist die Wahrscheinlichkeit wieder runtergegangen von der Kollision. Also insofern, hier ist es viel einfacher, so eine Kollision zu akzeptieren oder auch zu reparieren, als irgendwie einen komplizierten Mechanismus rumzubauen, der halt eben Kollision verhindert. Ich hatte jetzt gesagt, das ist so ein typischer Fall für altes Ethernet. Heutzutage macht man es ja häufig mit Switchen. Die haben das Problem nicht. Da wird das ein bisschen anders gelöst. Aber wenn man, es gibt immer noch genug Netzwerktechnologien, die halt auf einem gemeinsamen Medium basieren. Ne? Also zum Beispiel WLAN, Bluetooth, alles was wireless ist, funktioniert ja am Ende über das gemeinsame Medium Frequenzband und mehrere Geräte, die sich auch nicht in irgendeiner Form abstimmen, fangen einfach an, wild darauf rumzusenden. Und das kann man entweder koordinieren, wenn man halt eine Basisstation hat, die zum Beispiel den Geräten einen Zeitslot zuweist, oder man kann einfach sagen, ja, sendet einfach, wenn ihr Lust habt und wenn halt ein Fehler kommt, dann muss das halt notfalls nochmal senden. So, das waren die drei wichtigsten Arten, wie man halt Betriebsmittel verwalten kann. Also entweder wir haben wirklich so eine zentrale Instanz, wir verlassen uns darauf, dass alle Akteure sich halt geeignet koordinieren, hoffen wir einfach mal, dass alle sich ans Protokoll halten, oder wir machen einfach gar nichts und hoffen, dass der Fehler in irgendeiner Form reparabel ist. Jetzt wollen wir uns mal angucken, was so verschiedene Betriebsmittel denn ausmacht. Über die ersten haben wir jetzt schon die meiste Zeit geredet. Das sind reale Betriebsmittel. Das sind halt wirklich die Dinger, die halt im Rechner eingebaut sind. Also die echte CPU, die da eingebaut ist, der richtige Speicher, die Netzwerkkarte, der Bildschirm, alles, was wirklich anfassbar in dem Computer drin ist, das sind die realen Betriebsmittel. Der Punkt ist, die meisten Programmierer verwenden ja nicht direkt diese realen Betriebsmittel, sondern dafür haben wir die logischen Betriebsmittel. Das sind so eine Abstraktion von diesen realen Betriebsmitteln, die halt so ein bisschen komfortable Funktionen zur Verfügung stellen. Einerseits, um Details zu abstrahieren. Also ich muss, wenn ich auf einer Datei arbeite, muss ich nicht wissen, wie viele Sektoren meine Festplatte hat. Oder ich muss auch nicht wissen, ob ich jetzt eine magnetbasierte Festplatte habe oder eine SSD habe. Ich schreibe einfach in die Datei rein und dann kümmert sich das logische Betriebsmittel darum, die Anfragen, die ich an die Datei gestellt habe, so zu übersetzen, dass sie dann an genau den richtigen Sektor auf meiner Festplatte weitergehen. Also insofern sind logische Betriebsmittel häufig halt mit einem realen Betriebsmittel verbunden, dessen Funktion sie halt eben abstrahieren und auch zum Beispiel mit verschiedenen realen Betriebsmitteln oder verschiedenen Typen von realen Betriebsmitteln einfach eine gleiche Schnittstelle anbieten. Das ist das eine, dass sie halt sozusagen diese Schnittstelle vereinheitlichen und das andere ist auch, dass sie häufig auch noch zusätzliche Funktionen anbieten. Also bleiben wir bei dem Dateibeispiel. Eine Datei ist natürlich auch viel einfacher zu verwenden als eine Festplatte. Ich habe zum Beispiel einen schönen Namen, also ich muss mir nicht merken, in Sektor 23 auf Spur 5 liegt irgendein spannendes Datum, sondern ich habe halt, das Ding heißt readme.txt und ich kann da halt direkt hin navigieren und das kann man halt auch am Ende mit dem Enduser aushandeln, wo, also wie die Datei heißt und der kann halt auch schöne sprechende Namen verwenden. Das ist halt so ein Zusatzfeature, was halt eben dieses logische Betriebsmittel auf das reale Betriebsmittel oben noch aufpackt. So, das ist auch das, was man eigentlich am häufigsten verwendet, sind diese logischen Betriebsmittel, einfach weil sie komfortabler zu verwenden sind als die realen. Ja, und dann haben wir noch eine Spielart von Betriebsmitteln, die hatten wir uns letzte Woche auch schon angeguckt, das sind die virtuellen Betriebsmittel. Hier ist die Idee, dass ich einfach dem Anwendungsprogramm vorgaukle, es gibt viel mehr Betriebsmittel, als wir real zur Verfügung haben. Das hatten wir uns halt letzte Woche angeguckt mit dem virtuellen Speicher, dass ich einfach sage, Programm, kümmere dich nicht drum, wir haben so viel Speicher, wie du willst. Wenn dann vielleicht dann doch mal der reale Hauptspeicher ausgelastet ist, dann bilden wir das halt geschickt auf die Festplatte ab und das Anwendungsprogramm merkt gar nichts davon, dass es gar nicht mit realen Speicher arbeitet. Und das kann ich halt auch mit anderen Betriebsmitteln machen. Ich kann halt zum Beispiel so eine verzahnte Ausführung, wie wir sie bei den Prozessoren uns angeguckt haben, machen. Da denkt auch das Programm, oh super, ich habe eine eigene CPU für mich. Ich muss sie mit niemandem teilen. In Wirklichkeit wird es einfach nur verzahnt, immer wieder abwechselnd auf der CPU ausgeführt. Und das kann ich natürlich auch mit anderen Betriebsmitteln machen, wo dann das Anwendungsprogramm denkt, oh, ich habe mein schönes eigenes Betriebsmittel. In Wirklichkeit wird es immer nur abwechselnd ausgeführt. Also das sind die virtuellen Betriebsmittel. Häufig sind die auch in irgendeiner Form kombiniert mit einem logischen Betriebsmittel, weil die dann halt also auch noch zusätzlich zu diesem mehr an Kapazität oder diesem Abbilden der Kapazität halt eben zusätzlich auch noch Komfortfunktionen haben, aber es gibt auch virtuelle Betriebsmittel, die halt quasi genauso funktionieren wie die realen Betriebsmittel. Also beim Speicher hatten wir es gesehen, ne? Also die Funktion, der Speicher wird genauso genutzt, wie er auch bei realen Speicher benutzt wird. So, das war so quasi die wichtigste Unterscheidung für Betriebsmittel. Dann haben wir noch zwei mehr. Das eine ist die Frage, ja, was passiert mit dem Betriebsmittel, nachdem ich es benutzt habe? In der Regel sind die Geräte recht haltbar und man kann sie dann wiederverwenden. Also der nächste Prozess kann die CPU wiederverwenden, nachdem ein Prozess sie benutzt hat. Der Speicher ist auch problemlos wiederverwendbar. Bei den meisten anderen Geräten ist es auch so, nachdem ich sie freigegeben habe, kann der nächste ran. Es gibt einige spezielle Betriebsmittel, die sind halt nicht wiederverwendbar, also die werden verbraucht. Das sind vor allen Dingen solche logischen Betriebsmittel, die halt irgendwie so eine abstrakte Eigenschaft sind, also wie zum Beispiel ein Signal. Also das ist, nachdem ich es empfangen habe, einfach weg. Das kann ich nicht nochmal empfangen. Nachrichten sind üblicherweise halt auch weg, wenn sie empfangen wurden. Das geht aber auch um so Sachen wie Zeitstempel. Also wenn ich halt jedes Ereignis in meinem System mit einem eindeutigen Zeitstempel versehen will, dann soll ich den natürlich auch nur genau einmal verwenden. Und sobald ein Prozess das Ding angefordert hat, kann ich es nie wieder ausgeben. Das ist halt bei Zufallszahlen ähnlich. Da sollte ich natürlich bei der nächsten Aufruf auch eine andere Zufallszahl ihm ausgeben. Und das ist auch bei ja, vielen anderen logischen Sachen ähnlich. Es gibt aber auch reale Betriebsmittel, die verbraucht werden. Ne? Also denken wir nur an eine DVD-ROM, wo ich halt irgendwie was raufbrenne. Da ist die Kapazität nach einer Weile halt auch verbraucht. Also ich kann zwar drauf schreiben, ich kann auch Sachen quasi löschen, also indem ich sie als gelöscht markiere, aber das kann ich halt eben nur so lange machen, solange halt eben auch Kapazität auf dem Medium vorhanden ist. Also insofern wird da halt auch das Betriebsmittel verbraucht, wenn ich es benutze. So, und der andere Faktor ist halt eben die Frage, wie viel habe ich von dem Betriebsmittel? Ist es begrenzt? Also muss ich mich überhaupt um die Verwaltung kümmern? Oder ist es halt unbegrenzt? Bei unbegrenzten hatten wir vorhin gesagt, naja, da muss man häufig sich nicht um die Verwaltung kümmern. Also in der Regel ist es ja so, naja, wenn ich halt genug davon habe, dann wird für jeden Prozess schon ein passendes geben. Die spannende Frage hier ist eher die typische aus dem Kinderzimmer. Ich habe da Tausende von Spielzeugen drin und zwei Kinder, die werden garantiert auf die Idee kommen, mit genau demselben Spielzeug zu spielen. Also insofern braucht man auch bei unbegrenzt vielen Betriebsmitteln häufig irgendeine Art von Management, die dafür sorgt, dass nicht zwei Prozesse auf demselben Betriebsmittel arbeiten, sondern halt aus diesem riesigen Pool an möglichen Betriebsmitteln sich dann auch bitte zwei verschiedene rausnehmen. So, wie sieht das Ganze aus? Also bisher hatten wir halt unseren schönen Betriebsmittelverwalter. Den hatten wir gesagt, wenn es eine zentrale Instanz ist, steht die halt irgendwie zwischen den eigentlichen Nutzungsoperationen und sorgt halt dafür, dass einerseits der es belegt hat, sie auch wirklich benutzen kann und der es nicht belegt hat, halt daran gehindert wird. Das ist halt, wenn wir so eine zentrale Steuerungsinstanz haben. Wenn wir, wie gesagt, so ein Protokoll haben, dann hoffen wir einfach mal, dann ist quasi diese Verwaltung in die Benutzer mit rein integriert, dann haben die sich halt vorher darauf geeinigt und hoffen einfach, dass wir sich ans Protokoll halten und der es nicht bekommen hat, es auch wirklich nicht nutzt. So, was wollen wir jetzt haben von unserer Betriebsmittelverwaltung? Die sollte natürlich erstmal dafür sorgen, dass nicht zwei gleichzeitig arbeiten, also dass wir da nicht diese komische Verzahnung da hatten wie bei dem Drucker. Die soll für Verklemmungsfreiheit sorgen. Wenn wir uns auch gegen Ende nochmal anschauen, was Verklemmung genau heißt, also das heißt am Ende, dass nichts mehr geht. Das wollen wir jetzt hier auch verhindern. Die soll Verhungern verhindern. Verhungern heißt in dem Kontext, hatten wir uns ja beim Scheduling auch schon mal angeguckt, dass eine Anfrage nach einem Betriebsmittel nie bearbeitet wird. Einfach, weil immer wieder andere Anfragen bearbeitet werden, weil nie ein Betriebsmittel frei wird. Ist halt in einer anderen Form es geht nichts mehr. Und was wir auch wollen, ist, dass wir natürlich möglichst viele Anfragen parallel bearbeiten können. Also wenn wir zum Beispiel zwei Drucker haben, dann sollen bitte tunlichst auch wirklich beide Drucker in Betrieb sein und da nicht so eine riesenlange Warteschlange sein. Und in Wirklichkeit wird immer nur ein Drucker verwendet. Und in dieselbe Kerbe schlägt halt eben auch dieser letzte Punkt. Das ist vielleicht ein bisschen anderes Szenario, aber am Ende dasselbe Beispiel gilt da auch. Wir wollen halt, dass unsere Betriebsmittel möglichst gut ausgelastet sind. Also es hilft ja nichts, dass ich da so einen super komplizierten, vielleicht auch fairen oder anderweitig optimierenden Betriebsmittelverwalter habe. Am Ende kommen da aber so wenig Jobs durch, dass meine ganzen teuren Ressourcen kaum benutzt werden. Also eine hohe Auslastung ist auch noch Ziel. So, ja, und der letzte Punkt sagte gerade noch, das Ganze endet dann üblicherweise in einem Optimierungsproblem, das relativ schwierig zu lösen ist. Beispiel ist hier Parallelrechner. Also ein Parallelrechner hat eine bestimmte Anzahl an Prozessoren, die wir zur Verfügung haben, geht heutzutage in die Tausende und hat üblicherweise länger laufende Jobs. Die gehen bei Parallelrechnern, können die auch in die Wochen-Monats-Region reinreichen. Und deswegen kann man dann hier auch schon mal in Ruhe vorher überlegen, wann soll denn welcher Job auf welcher CPU laufen. Und am Ende ist es ein Job immer so ein Viereck, wie wir es hier sehen. Eine bestimmte Anzahl an Zeit für eine bestimmte Anzahl an CPUs. Und das Planungsproblem hier ist einfach, wie lege ich halt diese Kästchen in die mir zur Verfügung stehende Zeit, also Ressourcen und Zeitkästchen rein, sodass möglichst wenig weiße Stellen übrig bleiben. Also in Deutsch heißt das Ganze dann Verschnitt, das, was wir nicht mehr verwenden können. In Englisch Fragmentation. Und hier einen Plan zu finden, der wirklich die minimale Ablaufzeit hat und auch den minimalen Verschnitt, ist wirklich ein sehr komplexes Problem, also gehört zu den komplexesten der Informatik. Und das gilt es dann halt vorher zu lösen, bevor wir halt einen Job auf so einen Parallelrechner ausführen. Noch spannender wird das ganze Problem, wenn wir jetzt noch den Jobs auch noch so sagen, okay, ihr dürft nicht vor dem und dem Zeitpunkt starten oder ihr müsst so bis zu dem und dem Zeitpunkt fertig sein. Und wenn ich halt zusätzlich noch mehrere Parallelrechner habe, dann kommen wir zu einem noch komplexeren Planungsproblem. Das war auch Teil meiner Promotion. Also es ist auch wirklich noch ein sehr aktuelles Thema in der Forschung, sich damit zu beschäftigen, wie funktionieren denn Betriebsmittelverwaltungen, also wie kann man möglichst optimal für alle Beteiligten diese Betriebsmittel verwalten und dass jeder nach den Kriterien seinen Anteil bekommt. Genau, so. Wie kann man das jetzt realisieren? Wir hatten, oder ich hatte jetzt schon mehrmals gesagt, am Ende kommen wir bei so einem kritischen Abschnitt an. Wenn wir das sehr stark vereinfachen, also wir haben jetzt wirklich nur ein Betriebsmittel, also ein Exemplar von unserem Betriebsmittel, also wie der Drucker, der ist da oder ist nicht da, oder er ist belegt oder ist nicht belegt. Und wir haben jetzt diese zwei Prozesse, die miteinander reden wollen. Und dann sehen wir hier ganz deutlich, dass halt die Beleg-Allocate-Funktion und die Release-Funktion, die Freigeben-Funktion, am Ende genauso aussehen wie das Lock und Unlock, was wir aus den kritischen Abschnitten uns angeguckt haben. Ja, also ich muss einfach nur, bevor ich halt das Betriebsmittel verwende, mache ich halt eben das Lock und wenn ich es dann freigebe, mache ich das Unlock. So, in so einer relativ einfachen Situation sieht es dann, kann man es auch so grafisch darstellen, also die Prozesse sind oben die Vierecke, unten die Kreise sind die Betriebsmittel, die blauen Pfeile sind jeweils die Betriebsmittel, die man reserviert hat und auch schon nutzen kann, die roten Pfeile sind halt Betriebsmittel, die man gerne hätte, wo man gerade noch drauf wartet. Und die gibt es natürlich auch noch Betriebsmittel, die überhaupt von niemandem angefordert sind, beziehungsweise Prozesse, die gar keine Betriebsmittel brauchen momentan. Und was man hier auch sieht, ist natürlich, ein Prozess kann mehrere Betriebsmittel gleichzeitig benutzen wollen. Na, also zum Beispiel, wenn er von der Datei liest und in den Drucker reinschreibt, dann möchte er beide öffnen zum Beispiel. Und es kann natürlich auch sein, dass bei einem Betriebsmittel viele Prozesse dran hängen, die darauf warten, dass sie es endlich benutzen können. Also da entsteht halt das Warten auf die Betriebsmittel. So, was brauchen wir, um das Ganze darzustellen? Wir können es natürlich einmal so hinmalen, aber im Rechner wollen wir dafür eine Datenstruktur. Die minimale Anforderung ist, wir müssen wissen, ob das Betriebsmittel belegt ist oder frei ist. Das können wir halt irgendwie mit einem Bit darstellen. Und dann, wenn wir nett sind und die Leute nicht mit Busy Waiting da warten lassen, dann machen wir halt auch noch eine Warteliste dran, in welcher Prozess denn jetzt gerade auf dieses Betriebsmittel wartet. Hatten wir uns ja bei Lock und Unlock auch angeguckt. Und das ist eigentlich schon alles, was wir für so einen ganz einfachen Betriebsmittelverwalter brauchen. Und dann kann er halt genauso agieren, wie wir es uns am Anfang angeguckt haben. Ja, wenn wir den natürlich in schön bauen wollen und in den meisten aktuellen Betriebssystemen hat er viel mehr Informationen, dann interessiert uns auch noch, ja, wer ist denn der aktuelle Benutzer? Ne, damit ich mir zum Beispiel angucken kann, in einem laufenden System, wer hat denn da welche Datei geöffnet oder wer belegt denn da gerade welche Netzwerkbandbreite, möchte ich natürlich auch noch wissen, ja, welcher Prozess gehört denn dazu, damit ich ihn vielleicht abschießen kann, weil er da zu viel verwendet von. Ich möchte statistische Informationen haben über die Betriebsmittel, die mir helfen, zum Beispiel in Zukunft Entscheidungen zu treffen, wer wann welches Betriebsmittel benutzt, ne? Also dass ich halt ein hoch ausgelastetes vielleicht ein bisschen anders behandle als eins, wo ich immer ganz lange gleichmäßige Reservierung von wenigen Prozessen habe. Und manchmal interessiert mich auch zum Beispiel, wie lange ein Prozess da schon dieses Betriebsmittel benutzt, damit ich dann vielleicht sagen kann, ey, nee, du hast jetzt hier schon eine Stunde lang die Datei blockiert, jetzt musst du sie mal langsam freigeben. Viele von diesen Informationen, wie gesagt, sind vor allen Dingen für diese Entscheidung interessant, wer wann was kriegt, oder auch für die Entscheidung, die man im schlimmsten Fall treffen muss, wer wann was weggenommen bekommt, damit unser Gesamtsystem weiterhin funktional ist. So kann man das Ganze implementieren. Das hatten wir vorhin schon mal als Graph gesehen, deswegen springen wir jetzt hier mal weiter und kommen direkt zu den Mehrexemplar-Betriebsmitteln. Jetzt hatten wir eben ein Betriebsmittel, das war da oder war nicht da. Ne, bleiben wir bei unserem Drucker. Wir hatten halt ganz klassisch einen Drucker, der stand da oder stand halt eben nicht da oder stand zur Verfügung oder nicht zur Verfügung. Und wenn wir uns jetzt einen Raum vorstellen, wo einfach mehrere Drucker drinne stehen, haben wir mehrere Exemplare vom selben Betriebsmittel. Die kann man unabhängig voneinander buchen. Also es sind alles gleichwertige Drucker. Und eigentlich ist dem Nutzer egal, auf welchem das jetzt am Ende rauskommt. Also haben wir halt mehrere Elemente oder Exemplare des Betriebsmittels und müssen jetzt halt unsere Anforderungs- und Freigabeoperation ein bisschen ändern. Beim Anfordern bekommen wir als Rückgabeparameter, das ist hier mit Call by Reference realisiert, also sozusagen ID ist in Wirklichkeit ein Rückgabeparameter, auch wenn es da als in den Klammern drin steht. Also wenn ich es belege, sagt mir dann die Belegeoperation, ja hier, das Betriebsmittel hast du bekommen, ID 5 oder so. Also sagt einem dann zurück, welchen Drucker man dann jetzt im Raum bekommen hat. Und beim Freigeben muss ich sagen, okay, ich möchte jetzt Drucker 5 freigeben. Einfach deswegen, weil man ja potenziell zwei verschiedene gebucht haben könnte und deswegen muss man sagen, welchen von den beiden möchte man denn da jetzt wieder freigeben. So, aber ansonsten funktioniert das Ganze immer noch genauso wie bei dem Ein-Exemplar Betriebsmittel. Also ich habe einfach nur mehrere davon gleichzeitig, die ich einfach unabhängig voneinander buche. So, und um jetzt wieder in die Synchronisation zurückzugehen, ist das Problem damit auch leicht abzubilden. Also anstatt von einem klassischen Lock und Unlock nehme ich halt eine Semaphore mit P und V und da kann ich ja dann auch angeben, wie viele Elemente maximal zur Verfügung stehen und schon kann ich halt dieses Problem auch ganz gut abbilden. So, spannender wird es, wenn ich teilbare Betriebsmittel habe und ein ganz häufig genutztes Betriebsmittel ist halt der Speicher und der fällt halt in die Kategorie rein, ist halt, wir haben halt ganz viele Speicherelemente in unserem Rechner. Und wir können die natürlich unabhängig jetzt voneinander buchen. Ne? Natürlich könnte man jetzt hingehen und sagen, ja, jedes 32-Bit-Wort in unserem Rechner kann ein anderer Prozess kriegen. Damit es aber praktikabel nutzbar ist, wollen wir ja in der Regel Speicherbereiche haben, die irgendwie zusammenhängen. Also wollen wir halt hier auch einen Block von 3, 4 Elementen gleichzeitig buchen und die sollen dann halt auch zusammenhängend in unserem System sein. Das ist jetzt der eindimensionale Fall, macht es noch ein bisschen einfach. Man kann es auch zweidimensional machen, zum Beispiel so ein Parallelrechner. Hatten wir vorhin diese Vierecke, kommt nämlich auch noch hinzu, die sind üblicherweise so kreuzweise miteinander verkabelt. Das heißt, also sie können halt so und so miteinander kommunizieren und dann möchte ich natürlich mein paralleles Programm idealerweise so platzieren, dass die Rechenknoten auf den gleichen, also auf einer kurzen Kommunikationsebene miteinander reden können, also möglichst nah beieinander liegen. Zum Beispiel, indem sie genau diese Viereck-Konfiguration haben. Okay, so, und wie könnte man das Ganze dann realisieren? Wir haben hier da unser Allocate. Wir sagen diesmal, wie viele Elemente wir haben wollen. Hier jetzt diesmal nicht mit Call by Reference realisiert, sondern also Start ist der Rückgabewert von Allocate. Ich sage also, ich möchte 5 Einheiten haben und bekomme dann zurück, ab welchem Startpunkt, welcher ID meine 5 Einheiten beginnen. Und bei der Freigabe muss ich halt ähnlich wie bei den Mehrexemplar-Betriebsmitteln einfach sagen, okay, ich möchte halt von dem, also diese genaue Konfiguration wieder freigeben. So, ja, Speicherverwaltung, hat man schon gesagt, ist ein typisches Beispiel für das Ganze. Ich habe halt diesen ganzen Speicher, wenn ich ein Programm habe, also ich möchte zum Beispiel das Programm selber irgendwie zusammenhängend im Speicher drin haben, ich möchte halt eine Datenstruktur, die mehrere Megabyte groß ist, im Speicher zusammenhängend haben, also insofern habe ich halt ein ganz klassisches Problem von so einem teilbaren Betriebsmittel, was ich in irgendeiner Form verwalten muss. So, die einfachste Variante wäre, ich teile meinen Raum, den ich zur Verfügung habe, in so kleine Einheiten auf. Ne, im Extremfall wäre es wirklich 32-Bit-Werte, aber das würde dann schon zu doll abgehen. Gehen wir mal davon aus, wir haben Blöcke, die halt so circa 8 Megabyte groß sind. Wenn wir jetzt so ein, ja, gar nicht mehr so modernes System mit 2 Gigabyte Hauptspeicher haben und so eine 8 Megabyte Blöcke, dann heißt das am Ende, dass wir über 260.000 solcher Blöcke haben. Und wenn wir jetzt wirklich die einfachste Variante machen und sagen, wirklich, wir reservieren ein Bit pro Block, ob das belegt oder frei ist, ne? Also in Analogie zu dem, was wir am Anfang hatten, wo wir einfach nur so ein Bit hatten, ist frei oder ist belegt, dann heißt es, dass wir am Ende fast 32 Megabyte nur an Verwaltungsdaten benötigen, nur um festzustellen, welcher Speicherbereich frei ist und welcher nicht. Also schon mit einer relativ großen Granularität. Das Schöne an dieser Lösung ist natürlich, wir haben halt irgendwo so einen ganz großen langen Vektor, ne, so eine Bitmaske, und wir können sehr schnell auf dieser Bitmaske nachgucken, welche Elemente sind frei und welche sind belegt. Das kann man halt einerseits machen, indem man diese Bitmaske irgendwo separat pflegt. Das kann man aber auch machen, indem man halt einfach am Anfang von jedem Speicherblock irgendwie ein Stückchen reserviert und das halt dafür da ist, eben zu kennzeichnen, ob der folgende Block belegt ist oder ob der frei ist. Da wir hoffentlich unseren Rechner gut auslasten, ist häufig so, dass wir viele Blöcke haben oder nicht so viele Blöcke haben, die frei sind. Und wenn wir freie Blöcke haben, dann sind es häufig ja welche, die so aus mehreren Elementen bestehen. Also ist eine andere Idee, dass wir einfach sagen, okay, wir schreiben mal auf, wo überall in unserem Rechner noch freie Speicherblöcke sind, indem wir entweder halt nach Adressen sortiert hinschreiben, für jede Anfangsadresse, wie viel freier Speicher da noch jeweils zur Verfügung steht, oder umgekehrt, das macht nachher ein paar Zugriffe ein bisschen einfacher, wir können es auch danach sortieren, wie viel freier Speicher da jeweils noch zur Verfügung steht. Der Vorteil von der ersten Variante ist, dass es wirklich sehr einfach zu realisieren ist. Das sehen wir hier. Also es ist eine ganz einfache verkettete Liste, die wir da implementieren müssen. Und immer wenn ein Element freigegeben wird, wird es da in der verketteten Liste in der Mitte eingefügt. Bei dem unteren Teil ist es halt schon ein Tick komplizierter, weil hier müssen wir jetzt eine sortierte Liste aufrechterhalten. Das heißt also, immer wenn ein Element freigegeben wird, müssen wir das auch an der richtigen Stelle in der Liste einsortieren, nicht einfach an irgendeiner beliebigen Stelle in der Liste einfügen. Das macht natürlich die Verwaltung deutlich schwieriger. So, wenn wir jetzt so eine zusammenhängenden Speicherblöcke haben, oder hatten wir ja vorhin schon bei dem Parallelrechner dieses Konzept des Verschnitts gehabt, oder halt in Englisch Fragmentation. Einige Leute übersetzen es dann auch wieder zurück in Fragmentierung, aber eigentlich ist der deutsche Begriff dafür Verschnitt. Das heißt also, wir haben so Elemente, die man momentan nicht verwenden kann, einfach weil wir sie nicht reservieren können. So, wenn wir jetzt bei dem Konzept bleiben, was wir uns ganz am Anfang angeguckt haben, wir teilen unseren Speicher in Blöcke ein aus mehreren Einheiten, dann kann es zum einen sein, dass ein Nutzer halt weniger Einheiten anfordert, als ein Block lang ist. Und dann müssen wir aber trotzdem diesen ganzen Block reservieren. Das heißt also für den Nutzer, nutzbar ist halt nur der Anfang, den er auch haben wollte. Der ganze Rest hinten ist gar nicht benutzt. Aber aus Sicht unserer Verwaltung sagen wir, ja, der Block ist halt belegt. Das heißt also, der hintere Teil ist gar nicht verwendbar. Ne? Realistisches Anwendungsszenario ist halt zum Beispiel so eine Raumbuchung. Klar könnten wir jetzt hier, wenn wir für 100 Leute einen Raum buchen und einen für 200 zugewiesen bekommen, können natürlich potenziell noch eine andere Veranstaltung da drin unterbekommen, aber das ist natürlich nicht realisierbar. Also insofern, wenn wir zum Beispiel jetzt hier einen größeren Raum hätten, wären alle unbelegten Plätze halt eben interner Verschnitt, also weil wir einfach mehr gebucht haben oder mehr im Buchungssystem reserviertes für uns, als wir in Wirklichkeit angefordert haben und verwenden wollen. Das ist auch relativ einfach festzustellen, wie viel internen Verschnitt wir haben. Ne? Man muss bloß hier durchgehen und zählen, wie viele Sitze frei sind. Externer Verschnitt ist ein bisschen schwieriger zu quantifizieren, ist aber auch ein viel größeres Problem, also auch festzustellen, also oder wenn er dann auftritt. Das ist nämlich einfach die Frage, dass ich halt freie Stücke habe, die auch wirklich in unserem Reservierungssystem als frei gekennzeichnet sind, die ich aber gar nicht nutzen kann, weil sie zum Beispiel zu klein sind. Wenn wir beispielsweise den Raum hier nur für eine Stunde gebucht hätten und um 16 Uhr ist die nächste Veranstaltung, heißt es, wir wären ein Zeitslot von einer Stunde frei, wäre das de facto externer Verschnitt, weil üblicherweise Veranstaltungen hier 2 Stunden lang sind. Das heißt also, dieser 1-Stunden-Freiblock ist zwar frei, also der ist nutzbar, der kann von anderen Leuten reserviert werden, aber ist halt eben nicht nutzbar, weil es kaum Anfragen gibt, die für 1-Stunden-Reservierungen sind. Also das ist dann halt externer Verschnitt. Hier das Ganze nochmal grafisch, also wir haben halt die blauen Teile sind aus unserer Sicht, aus Sicht des Betriebssystems, des Ressourcenverwalters belegt, basierend halt auf den Anfragen der Nutzer. Die dunkelblauen sind die wirklichen Anfragen, also das, was der Nutzer auch wirklich benutzen will. Die sind halt wirklich belegt und werden auch wirklich benutzt. Und diese hellblauen Abschnitte sind halt die Sachen, die wir halt eben aus verwaltungstechnischen Gründen, einfach aus wegen Einheitengrößen und so weiter aufrunden mussten und damit halt dem auch am Ende dem Nutzer gegeben haben, aber verwendet sie nicht, weil er braucht sie ja gar nicht. Er will ja gar nicht 200 Leute in einem Raum unterbringen, sondern nur 100. Und dann haben wir noch diese weißen Bereiche, das sind die freien Bereiche. Und wie ich ja eben schon gesagt hatte, also der interne Verschnitt ist recht einfach zu bestimmen. Das sind wirklich hier die hellblauen Bereiche. Der externe Verschnitt hängt sehr stark halt auch von der Charakteristika der Anfragen ab. Also in dem Fall hier haben wir hier drei Blöcke, die nur ein Element lang sind. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist externer Verschnitt, wenn ich üblicherweise sehr große Anfragen habe. Dann wäre das sehr ungünstig, diese drei Blöcke zu haben. Habe ich üblicherweise immer nur Anfragen, die immer nur einen Block haben wollen oder weniger, wäre das halt kein Problem und wäre halt eben aus der Sicht dann halt auch kein externer Verschnitt. Also insofern, das ist wirklich eine der Schwierigkeiten, aber grundsätzlich kann man immer sagen, als Faustregel, externer Verschnitt ist dann umso geringer, wenn ich wenige große freie Blöcke habe, als dann, wenn ich viele kleine freie Blöcke habe bei derselben Kapazität. Aber wie gesagt, hängt am Ende sehr stark von der Charakteristika der Anfragen ab. So, jetzt die nächste Frage ist, okay, jetzt haben wir die Sachen irgendwie in der Datenstruktur verwaltet, wo noch was frei ist, wo was belegt ist. Jetzt die nächste Frage, wie kriegen wir möglichst geschickt raus, wo wir was ausführen können? Eine Variante ist, wir nehmen das Erstbeste. Also wir haben halt unsere Liste, die ist nach irgendeinem Kriterium sortiert, zum Beispiel einfach nach der Adresse. Und wir fangen immer vorne an und iterieren so lange durch die Liste durch, bis wir bei dem Element angekommen sind, was halt mehr Platz anbietet, als wir haben wollen, und dann nehmen wir das. Das ist sehr schön, weil es sehr einfach zu implementieren, ne? Ich muss halt irgendwie nur so eine Weichschleife machen und dadurch so eine Liste durchgehen. Es ist ja relativ einfach zu implementieren und häufig finde ich ja dann auch irgendwann relativ weit vorne immer meine Treffer. Und dann kommen wir nämlich zu dem Haken, wenn ich das System halt ein Weilchen lang so laufen lasse, sammle ich dann so am Anfang sehr viele kleine Blöcke an. Ja, weil wenn wir jetzt uns hier unsere Belegung ansehen, also wir wollten da gerade so einen Zweierblock reservieren, das heißt, wir haben da jetzt so einen Einerblock übrig gelassen. Die nächste Reservierung wird den nicht nehmen können. Wenn jetzt wieder eine Zweierreservierung kommt, würde die da auch wieder bei dem nächsten Block von 4 bis 8 auch nur so ein Zweierrestchen überlassen und immer so weiter. Und nach einer Weile Betriebszeit hat dieses Verfahren einfach den Nachteil, dass sich am Anfang, also gerade am Anfang, diese ganzen kleinen Reststückchen sammeln. Und das ist halt insofern ungünstig, weil wir immer am Anfang anfangen, ne? Also insofern liegen die Dinger, die mit sehr großer Wahrscheinlichkeit unnütz sind, immer am Anfang meines Suchraums, und die gucke ich mir dann auch immer am Anfang als erstes an, um festzustellen, ach nee, ist ja doch zu klein. Also das heißt, je länger ich das Ding laufen lasse mit dem First Fit, desto ungünstiger wird es. Nichtsdestotrotz, ich habe natürlich auch Prozesse, die zwischendurch mal wieder Ressourcen freigeben, also Speicher freigeben. Also insofern kann es auch sein, dass vorne wieder die Lücken wieder größer werden. Aber die ganzen hinteren Stücke werden viel seltener verwendet. Ja, eine Lösungsidee, die zumindest die Eigenschaft des schnell und einfach zu implementierens aufgreift, ist dann das NextFit. Also wir greifen einfach diese Idee auf, wir fangen an in unserer Liste und iterieren durch, bis wir was gefunden haben. Nur, dass wir jetzt nicht am Anfang anfangen, sondern dass wir einfach da anfangen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Das hat den Vorteil, dass sich diese Treffer jetzt ein bisschen besser über den gesamten Suchraum verstreuen. Dadurch kann es halt eben passieren, dass wir weiterhin diese, jetzt wie da zum Beispiel da zwischen 14 und 17 wieder nur eine Einerlücke freilassen. Also wir haben weiterhin diese kleinen Lücken, aber wir haben halt immer noch den Vorteil der einfachen Implementierbarkeit und der doch relativ schnellen Durchführung der Suche. Also wir müssen nicht einmal durch den ganzen Speicher durch, um eine Entscheidung zu treffen oder irgendein Optimierungsproblem lösen oder sonst was, sondern wir können halt häufig schon nach wenigen Suchschritten eine Entscheidung verkünden. So, ja, aber wie gesagt, wir haben das Problem immer noch, wir haben diese kleinen Reststückchen, die da übrig bleiben, und eine Lösung für dieses Reststückchenproblem ist die Best-Fit-Strategie. Hier müssen wir jetzt wirklich einmal komplett durch unsere Liste der freien Elemente, und zwar gehen wir die so lang, also gehen wir die komplett durch und messen jedes Mal, wie viel Rest bleibt dann jetzt übrig, wenn ich die Reservierung durchführe. Und das machen wir halt bis zum Ende, und dann nehmen wir das Element, also das freie Element, wo der Rest entweder 0 ist oder möglichst nah an 0 ist, also der kleinstmögliche Rest bleibt. Und ja, und so verhindern wir halt, dass wir halt immer so eine Reststückchen, so eine nicht brauchbaren Reststückchen übrig lassen. Nachteil an dem Verfahren, vor allen Dingen im Vergleich zu dem vorhergehenden, ist, das ist viel aufwendiger. Also sieht erstmal gleich aus, ist aber insofern viel aufwendiger, als dass ich bei diesem First Fit und Next Fit ja sehr schnell einen Treffer hatte und dann einfach terminiert habe. Hier muss ich auf jeden Fall einmal komplett durch den Speicher durch, um die beste Lösung zu finden. Und danach treffe ich erst die Entscheidung. Also es hat immer den gleichen Aufwand, unabhängig davon, wie gerade die Verteilung aussieht. Und ich muss halt einmal durch. Also es ist viel aufwendiger. Ein anderer Nachteil ist, dass wir jetzt wirklich sehr kleine Stücke erzeugen. Also wir erzeugen jetzt die Reste, sollten ja immer möglichst nahe Null sein. Wir erzeugen jetzt also Reste, die mit einer noch größeren Wahrscheinlichkeit nicht gebucht werden können. Vorteil des Ganzen bleibt aber immer noch die ganzen großen Blöcke, die wir vielleicht irgendwann mal später brauchen, wenn mal ein Prozess wieder ein bisschen mehr Speicher anfordert, bleiben alle nicht angetastet und die stehen dann halt eben zusammenhängend zur Verfügung. Das ist so die Abwägung zwischen diesen beiden Verfahren. Das waren jetzt erstmal drei relativ übliche Verfahren, wie man dieses Problem löst. Es gibt noch andere, es gibt zum Beispiel die Idee, einfach das umzukehren, also man nimmt nicht den Treffer, der am besten passt, sondern den Treffer, der am schlechtesten passt, um halt eben einen möglichst großen Rest übrig zu lassen, um halt eben genau dieses Problem dieser kleinen Pfützerchen zu lösen. Es gibt noch viele andere Verfahren, die halt zum Beispiel auch mit einer nach einer speichersortierten Liste arbeiten oder mit komplexeren Mechanismen, um halt diese Fragmentierung zu vermeiden. Wir haben das extra deswegen mit in die Vorlesung reingenommen, weil solche Probleme üblicherweise halt im Betriebssystem auftreten. Also ich muss halt irgendwie Ressourcen verwalten, die ich in meinem Rechner habe. Das sind aber auch ganz klassische Probleme, die ich halt in Anwendungssystemen habe. Also wenn ich so eine Raumverwaltung habe, habe ich genau dasselbe Problem. Ich muss halt in eine zusammenhängende Zeit finden. Ich muss einen 2-Stunden-Block finden, wo halt ein Raum einer bestimmten Größe verfügbar ist. Ich habe ein ähnliches Problem bei Logistikproblemen, wo ich halt eben auch in der Lagerhalle realisieren muss, wo, wann, welches Lagergut hinsortiert werden soll. Also das sind halt Algorithmen, die man halt eben nicht nur im Betriebssystemumfeld verwenden kann, sondern halt eben auch vor allen Dingen in Anwendungssystemen. So. Jetzt hatten wir die drei Varianten, die wir uns gerade angeguckt hatten, hatten vor allen Dingen darauf abgezielt, diese Fragmentierung, die Fragmentierung bzw. den Verschnitt zu verbessern oder halt die ersten beiden, die sich halt darauf spezialisiert hatten, möglichst schnell zu arbeiten. Wenn wir uns jetzt die technischen Gegebenheiten angucken, also zum Beispiel auch in der Anwendungsdomäne, in so einem Lagerhaus, ist es ja manchmal günstiger, wenn ich was neu einlagere, möglichst in der Nähe von einem Produkt, was ich immer gemeinsam verwende, ne? Oder Dinge, die Kunden immer gemeinsam kaufen, sollten vielleicht idealerweise in meiner Lagerhalle nebeneinander stehen, dann muss der Roboter nicht zweimal zugreifen, sondern muss möglichst wenig sich bewegen. Und so eine Probleme haben wir halt im Rechner halt auch, also auf der Festplatte beispielsweise will ich halt meine Daten einer Datei möglichst in der Nähe haben, damit, wenn ich die auslese, der Arm von der Festplatte da nicht die ganze Zeit hin und her springen muss, sondern es vielleicht in einem Rutsch auslesen kann. Oder auch im Hauptspeicher möchte ich ja idealerweise 2 Reservierungen in der Nähe haben, damit sie zum Beispiel mit in den Cache reinpassen und damit schneller zugreifbar sind. Und dafür gibt es noch eine Variation, die ich auch noch vorstellen möchte, das ist das Nearest Fit. Das Verfahren ist am Ende eine Abwandlung von dem First Fit, nur dass halt die Startposition diesmal vom Nutzer vorgegeben wird. Der Nutzer sagt also, ich habe hier eine Reservierung vorhin bekommen, die war an der und der Stelle. Such mir mal bitte eine, die möglichst nah an der letzten Reservierung dran liegt. Und damit kann man halt eben, wenn man es halt auf der Festplatte macht, halt Festplattenzugriffszeiten verbessern oder im Hauptspeicher halt eben Caching-Verhalten oder halt eben im Lager halt auch Arbeitszeit reduzieren. Und dann sieht man halt, diese Reservierungssysteme haben häufig halt eben zusätzlich zu den offensichtlichen Kriterien halt eben auch noch zusätzliche. Die hatten wir vorhin bei maximaler Auslastung mit berücksichtigt. Ne? Also ich möchte halt zum Beispiel Zugriffe optimieren. Ich möchte halt vielleicht auch noch andere technische Parameter optimieren oder vielleicht auch noch betriebswirtschaftliche Parameter optimieren. So, wie realisieren wir das Ganze jetzt? Wir sagen einfach mal, okay, es gibt in irgendeiner Form eine geschickte Datenstruktur, die uns vorhalten kann, ob ein Betriebsmittel frei ist oder nicht. Das ist nämlich auch schon wieder eine Kunst für sich, das geeignet zu strukturieren und möglichst schnell zugreifbar zu machen und sagen, okay, es gibt einfach drei Funktionen. Die eine sagt, die überprüft, ob überhaupt genügend Ressourcen zur Verfügung stehen für eine Reservierung. Eine, die eigentliche Reservierung durchführt und eine, die halt eben die Datenstruktur wieder aufräumt, wenn eine Reservierung freigegeben werden muss. So, und wie sieht denn so ein Programm aus am Ende? Ähnlich wie das, was wir uns vorher angeguckt hatten. Also ich gucke erst, ist denn genug Ressource frei? Wenn ja, dann reserviere sie. Wenn nein, dann fangen wir halt wieder von vorne an und drehen uns einfach so lange im Kreis, bis wir genug Ressourcen zusammenhängt finden können. Und beim Freigeben halt genauso, nur dass wir halt ab und zu mal Leute aus der Warteschlange aufwecken, wenn wir da welche drin haben. Also sieht halt wieder sehr ähnlich aus wie das Synchronisationsproblem, was wir uns ja auch schon mal angeguckt hatten. So, gibt es auch noch ein bisschen Code dazu, aber wollen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen schwieriger machen. Wir wollen jetzt sagen, okay, wenn wir jetzt mehrere wartende Prozesse haben, die da ein Betriebsmittel verwenden wollen, dann ist es eine Strategie, die sozusagen einfach schlafen zu legen, solange halt nämlich ihre Reservierung nicht erfüllbar ist. Eine andere Strategie wäre, geschickterweise genau die aufzuwecken, deren Reservierung jetzt erfüllbar wird. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel einfach mal einer sehr viele Ressourcen anfordert, macht es ja nicht Sinn, dass der dann jedes Mal aufweckt und guckt, ach nee, ist immer noch nicht, sondern ist ja vielleicht geschickter, einen anderen aufzuwecken, dessen kleine Reservierung jetzt gerade noch mit reinpassen würde durch die Freigabe der Ressourcen, die wir gerade freigegeben hatten. So, terminologisch heißt das Ganze dann Fremdbelegung, weil jetzt kümmert sich nämlich derjenige, der die Ressourcen freigibt, darum, wann wem welche Ressourcen belegt werden, im Gegensatz zur Eigenbelegung, also da, wo ich mich halt selber drum gekümmert habe, dass ich meine Ressourcen bekomme. Und dann sieht das Ganze nämlich im Ablaufdiagramm so aus. Also ich, wenn ich genug freie Ressourcen habe, dann reserviere ich sie, dann ist der gerade Weg durch, das ist halt nicht so spannend. Und im Fall, dass ich meine Ressourcen nicht reservieren kann, blockiere ich mich und dann ist aber auch für mich die Arbeit getan. Und der andere Prozess, also der die Ressourcen freigibt, der gibt erstmal die Ressourcen frei und danach prüft er, ob denn da jetzt einer in der Warteschlange dabei ist, dessen Reservierung jetzt plötzlich erfüllbar ist. Und genau den weckt er auf, aber erst nachdem er ihm halt auch seine Reservierung erfüllt hat. Das heißt also, jetzt wachen nur noch die Prozesse auf, die auch wirklich erfüllbare Reservierungen haben und nicht irgendwelche Prozesse und dann potenziell haben welche unendliche Wartezeiten. So, das klingt erstmal wieder sehr geschickt, aber alles hat einen Haken. Wenn wir so vorgehen, haben wir ein neues Problem, nämlich die Frage, wer ist denn derjenige, der als nächstes aufgeweckt wird? Also nach welcher Strategie entscheiden wir denn jetzt, wer als nächstes aufgeweckt wird? Und das Ganze heißt dann ja, Kandidatenauswahlstrategie. Da brauchen wir so ein paar Informationen, die wir uns merken müssen. Also wie viele Betriebsmitteleinheiten haben wir noch frei? Wie viele wie viele Einheiten will welcher Prozess anfordern? Und wer wartet denn überhaupt noch auf irgendwelche Anforderungen? Und das Ganze im Ergebnis soll dann dafür sorgen, dass wir eigentlich unser Betriebsmittel möglichst gut auslasten und nichtdestotrotz das Ganze auch noch fair haben. Also das ist nämlich, werden wir gleich sehen, das größte Problem an der ganzen Sache. Fairness ist halt, wie wir beim Scheduling gesehen haben, halt das Problem, wenn wir eine hohe Auslastung haben wollen oder andere Parameter optimieren wollen. So, wie können wir jetzt auswählen? Wieder nach der Trivialvariante. Wir nehmen immer den ersten, der passt. Wir haben also jetzt unsere Warteschlange. Wir haben jetzt gerade eine Reservierung freigegeben. Das heißt, wir haben jetzt eine bestimmte Menge an Ressourcen neuerdings frei, die vorher belegt waren. Und für genau diese Freimenge suchen wir uns jetzt den erstbesten Request, der kleiner ist als diese Freimenge. Und den reservieren wir dann. Das ist halt insofern spannend, weil es ist relativ ähnlich zu dem, was ich vorher erzählt hatte. Vorher hatten wir die Frage, ich habe einen neuen Request bekommen, der hat halt vielleicht diese Größe. Und jetzt habe ich die Frage, wo packe ich ihn jetzt hier in meinem Freibereich rein, in welche von den drei Varianten. Das hatten wir uns vorher angeschaut. Und jetzt habe ich halt das Problem, der Request hat in keine von den drei Varianten vorher reingepasst. Und also als er angekommen ist, war hier alles belegt. Und jetzt plötzlich wird genau eine Reservierung freigegeben, nämlich diese hier. Jetzt ist aber unser Request nicht mehr der einzige, sondern da ja unser Betriebsmittel schon die ganze Zeit voll belegt ist, gibt es hier so eine Warteschlange, die ein bisschen länger ist, von Prozessen, die halt darauf warten, endlich das Betriebsmittel verwenden zu können. Und jetzt haben wir halt hier diesen Freibereich, üblicherweise der einzige Freibereich, also es muss der einzige Freibereich sein, der nicht für die Dinger hier alle passt oder der groß genug ist, um für die Dinger zu passen. Alle anderen Freibereiche hätten sie ja sofort gebucht. Und jetzt ist die spannende Frage, aus dieser Warteliste den passenden rauszunehmen, der hier reinpasst. So, und die erste Variante ist halt eben First Fit, First Fit ist schon die zweite Variante, also die First Fit wäre, ich nehme mir den Request raus, der da am besten in meine Lücke reinpasst. Genau dasselbe First Fit, wie wir es vorhin gesehen haben, bei der Frage, ich habe viele Freilücken und möchte wissen, wo mein Request untergeht, kann ich halt hier auch machen bei der Frage, ich habe halt viele Requests und genau eine Freilücke und möchte wissen, welcher von diesen Requests soll in diese Freilücke reingemacht werden. Also, wie gesagt, First Fit wäre eine Variante, also ich gehe halt einfach mal durch meine Liste durch und der Erste, der da in die Lücke reinpasst, der wird genommen. Den ersten Punkt, den ich fast übersprungen hätte, war einfach mal der, ich nehme den Ersten immer. Das hat halt das Problem, dass was wir eigentlich vorher besprochen hatten, was wir eigentlich ja verhindern wollten, ist, dass wenn jetzt dieser erste Request relativ lang ist, dann gibt er halt frei, sagt er ja, Entschuldigung, passt nicht, wartet er, dass der nächste freigegeben wird, passt wieder nicht, wartet und dahinter stauen sich halt eben Requests an, die problemlos in der Zwischenzeit hätten abgearbeitet werden können. So, also ein großer am Anfang kann halt eben bei dieser First-Come-First-Serve Variante halt schön dieser hinter alle anstauen. So, wenn wir halt First Fit verwenden, haben wir wieder den Vorteil, dass es halt relativ schnell zu entscheiden ist und ich habe halt auch nicht dieses Problem, dass ein großer Job am Anfang halt die ganzen anderen hinter sich anstaut. Kann ich aber wieder das Problem haben, naja gut, da habe ich jetzt den Erstbesten genommen, das war jetzt vielleicht ein kurzer, der versaut jetzt hier dem dann danach kommenden langen Job aber ganz schön die Ressourcen, also insofern kurze Jobs werden dann da wirklich übervorteilt und können halt die ganze Zeit da rein. Insofern kann man jetzt noch eine Variante machen, wie wir es ja auch bei den vorhergehenden Verfahren hatten, dass wir sagen, okay, wir nehmen genau den Request, der da am besten in die Lücke reinpasst. Nachteil hier ist wieder genau dasselbe Problem wie bei dem Füllen der Lücken. Ich muss wieder durch meine ganze Warteschlange einmal durch, muss gucken, welcher Request passt denn da jetzt mit möglichst wenig Verschnitt in meine Lücke rein und nehme den dann halt raus und muss den reservieren. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist eigentlich genau das, was wir im Kontrast zur Variante 1 gerade gelöst haben. Wir haben jetzt hier unseren schönen großen Job, der am Anfang hier ist. Und wenn wir halt First Fit und Best Fit verwenden, wird der nie drankommen. Weil es wird immer kleinere Jobs geben, die Ressourcen hier belegen, dann gibt der kleine Job hier seine Ressourcen frei, woraufhin wieder ein kleinerer von hinten bevorzugt wird. Dann irgendwann mal ist der fertig, oder sagen wir mal, der hat inzwischen belegt, also wieder nicht genug Ressourcen frei, weil immer wieder nur kleinere Jobs ihn überholen und dann natürlich auch kleine Jobs wieder Ressourcen freigeben, also insofern werden auch wieder kleinere Jobs von hinten nachrutschen. Also insofern wird dieser große Job, der hier vorne am Anfang steht, sehr lange darauf warten müssen, dass er halt eben ausgeführt wird. Also Ich hatte jetzt schon wieder auf Parallelrechner abgebogen, also zum Beispiel einen Job mit einer Ausführungszeit, aber halt dasselbe gilt halt eben auch für Speichernachfragen oder mit einer großen Speicheranforderung oder für andere Requests mit vielen Elementen von Betriebsmitteln. Das ganze Problem ist dann genau das Verhungern. Also dieser Große, der jetzt hier am Anfang der Warteschlange die ganze Zeit vor sich hin wartet, wird dann verhungern, weil wir einen ständigen Strom von kleinen Aufträgen drin haben, die halt oder kleinen Nachfragen, die drin haben, die halt immer alle reserviert werden und ausgeführt werden. So, wir können es eine Problem, das Aufwandsproblem, ein bisschen lösen, indem wir sagen, wir gehen nicht die gesamte Liste durch, sondern wir machen hier so ein Fenster. Also wir sagen halt, wir gucken uns immer nur die ersten drei Elemente an. Da ist der Aufwand auch überschaubar, um halt den Besten zu treffen. Hat auch noch einen anderen kleinen Vorteil, wenn dann irgendwann mal diese ganzen drei Elemente lauter große Jobs sind, weil die sich ja so am Anfang alle anstauen, dann wird dann irgendwann mal doch mal so lange gewartet, bis eine große Lücke frei ist und dann wird der dann doch mal ausgeführt. Allerdings halt auch nur einer von den drei. Ne? Danach ist ja wieder eine Lücke in dem Fenster frei und dann können wieder kleinere nachrücken. Hat halt wie gesagt Vorteil, gerade was Ausführungszeit angeht, dass ich halt eben nur eine Teilmenge angehe. Das Verhungern kann ich halt auch mit diesem Fenster angehen, und zwar indem ich einfach hingehe und sage, ich mache jetzt nicht so eine fixe Fenstergröße und sage, ich nehme immer die ersten drei, sondern ich fahre so eine Strategie, wenn ich halt merke, dass dieser Erste da länger auf dieser Position 1 verharrt, dann mache ich das Fenster immer kleiner und immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, und nach einer Weile ist es Fenstergröße 1 und dann muss ich ihn halt nehmen und schon verhindere ich halt das Verhungern. Der Trick dabei ist, dass ich dabei jetzt gar nicht drauf auf so eine Eigenschaft achten muss, ach wie Gott, das ist ja ein Großer, der passt ja so selten rein, sondern ich achte einfach nur auf die Eigenschaft, habe ich da einen Auftrag drin in der Warteschlange, der halt sehr lange auf Position 1 wartet, dann reduziere ich immer weiter das Fenster und vielleicht wird er ja auch schon bei einer Fenstergröße von 2 irgendwann mal berücksichtigt und dann kann ich das Fenster wieder auf die Originalgröße verlängern. So, also das Spannende bei... Genau, also Highest Response Ratio Next.
Genau. Das wenn man nicht das gleiche Verfahren auf
der ja, am Ende ist es, also macht die Warteschlange ja was Ähnliches. Ne? Also dadurch, dass sie immer reduziert wird, wenn der Erste in der Warteschlange nicht berücksichtigt wurde, ist es ja ein ähnliches Verfahren. Also ich zähle ja sozusagen seine Wartezeit runter und bis dann die Fenstergröße bei 1 an ist. Aber man kann natürlich auch so ein Verfahren nehmen, dass ich jetzt als Entscheidungskriterium hier zum Beispiel die Länge von dem, oder die, ich könnte ja zum Beispiel auch die Passung von dem nehmen und dann irgendwie mit der Wartezeit verrechnen, sodass sich dann, je länger der wartet, so unpassendere Jobs können dann irgendwann mal auch ausgeführt werden. Kann ich auch machen. Nachteil ist, also was vor allen Dingen das Fenster optimiert ist, diese Suchzeit. Das hatten wir uns ja auch beim Scheduling angeguckt, dass ich ja häufig so eine Datenstrukturen haben, die irgendwie wie so ein Stack oder eine Warteschlange funktionieren, die wirklich in O von 1 mir sehr schnell sagen, welcher Job ist der nächste. Und sowas möchte ich ja hier auch haben. Ich möchte ja nicht, also gut, bei einem Supercomputer, wo der Job dann nachher am Ende im Monat läuft, da kann ich auch mal ein paar Minuten drüber nachdenken, wer der nächste ist. Aber bei einer Anfrage an einen Hauptspeicher, der soll möglichst schnell sagen, ja, du bist jetzt dran. Gut. Also genau, wir hatten jetzt, also vor allem darauf möchte ich nochmal hinaus, also einerseits, dass diese Probleme halt eben auch relativ häufig in Anwendungsprogrammen vorkommen, also auch häufig in den Anwendungsdomänen, in denen ihr nachher arbeiten werdet, und dann auf genau den Punkt, diese Unterscheidung zwischen diesen beiden Verfahren, nämlich einmal den Verfahren zu entscheiden, wo genau finde ich meine Reservierung, also ich habe halt mehrere freie Lücken in meinem Speicher, in meinem Zeitplan, und muss aus diesen freien Lücken das Passende entscheiden. Das ist das, was wir uns als Erstes angeguckt haben. Und dann, wenn, das funktioniert natürlich immer nur dann, wenn ich halt Auswahl habe. Und wenn ich gar keine Auswahl habe und meine Jobs sich langsam anstauen oder meine Requests sich langsam anstauen, dann brauche ich dieses zweite Verfahren, nämlich die Frage, wen aus dieser Warteschlange wähle ich jetzt aus, wenn doch mal wieder was frei wird, dass er es benutzen kann. Also die beiden Verfahren muss man auch wirklich unterscheiden, und haben halt eben dann auch Einfluss auf die Performance von dem System. So, jetzt hatte ich am Anfang schon versprochen, Verklemmung. Ich hatte es vorhin umgangssprachlich so beschrieben, ist die Situation, wenn einfach nichts mehr geht. Hier ist ein einfaches Beispiel mit Signal und Weight realisiert. Hatten wir uns, glaube ich, so in der Synchronisationsvorlesung auch schon angeguckt. Da drüben dasselbe Beispiel mit Lock und Unlock. Im einen Beispiel sehen wir, also wir warten halt auf ein Signal in beiden Prozessen und schicken danach ein anderes Signal. Blöderweise schicken wir das Signal immer erst, nachdem wir warten. Also insofern warten beide Prozesse unendlich lange, weil sie nie aufgeweckt werden. Und damit können sie niemals dieses Signal schicken und damit kann der andere nie aufgeweckt werden und damit dreht sich das Ganze im Kreis und das ganze System steht still. Genauso da drüben bei den Sperren, also beide sperren erst die eine Sperre, danach die andere Sperre. Was dann natürlich passiert ist, irgendwann später im Code kommt dann natürlich irgendwann ein Unlock, da werden sie aber nie hinkommen, weil beide, nämlich in diesem, der eine in dem Lock von Lock 2 steht und der andere in dem Lock von LO 1 steht. So, das Ganze, vor allen Dingen haben wir uns ja am Anfang auch angeguckt, dass so ein, das Allocate und Release am Ende nichts anderes sind als so ein Lock und Unlock. Also insofern kann dieselbe Situation jetzt hier auch passieren, wenn ich halt Betriebsmittel verwenden will. Ich greife einfach in dieser umgekehrten Reihenfolge auf diese ein Exemplar Betriebsmittel zu und dann warte ich am Ende unendlich lange, weil nämlich Prozess 1 möchte gerne R2 haben. Und Prozess 2 möchte gerne R1 haben. Da beide halt schon belegt sind und auch nur von dem jeweils anderen freigegeben werden können, werden die beiden ins Unendliche warten und nie ihr Programm weiter ausführen. Das ist halt eben auch eine Verklemmung. So eins hatte ich noch nicht gesagt. Im Englischen nennt man das Ganze Deadlock. Als solches ist es eigentlich auch häufig umgangssprachlich bekannt. Halt eben genau so eine Situation, wo ich halt nicht rauskomme. So, das war jetzt ein Beispiel für ein Exemplar Betriebsmittel. Das kann ich aber auch bei mehr Exemplar Betriebsmitteln haben. Ne? Ich habe halt nur 10 Ressourcen zur Verfügung. Der eine Prozess blockiert erstmal 5, der andere 5. Und dann wollen sie alle noch eins mehr haben. Und das wird nie klappen, weil jeder die Hälfte hat und dieses eine Exemplar nie hinzukommen wird, außer vielleicht der Nutzer rüstet seinen Rechner irgendwie im Betrieb noch schnell auf und kriegt dann noch eine Ressource mehr. So, am Ende ist eine Verklemmung immer sowas. Ich habe so eine Wartesituation, die am Ende einen Kreis bildet. Und das können halt zwei sein. Das waren gerade eben immer die jeweils einfachsten Beispiele aus den verschiedenen Bereichen. Das kann sich aber auch über x Prozesse verteilen, sodass man es gar nicht offensichtlich sieht, wer da auf wen wartet und warum der da wartet, auf was anderes wartet, auf das der Nächste wartet, sodass am Ende das Ganze einen Kreis bildet, so wie man das hier sieht. Vor allen Dingen, um das Ganze noch zu steigern, es können natürlich jetzt auch noch die ganzen Formen, die wir gerade vorgestellt haben, gemischt sein. Ne? Also eine wartet auf einen Lock und der Nächste wartet auf eine Ressource und der Dritte wartet auf einen Wait und am Ende ergibt das Ganze aber einen Kreis und alle warten auf alle. So, das waren jetzt die technischen und noch ein kurzer Ausflug in die theoretische Modellierung. Und da kommt immer gern das Beispiel der speisenden Philosophen. Die haben sich halt ein bisschen ungeschickt ihren Tisch dekoriert. Und zwar haben sie sich halt hingesetzt und haben jeder was zu essen bekommen, haben aber ungünstigerweise jeder nur ein Stäbchen bzw. Gabel, also kommt immer ein bisschen auf den Kulturkreis ein, wie es halt spezifiziert wird. Aber eigentlich mit Stäbchen funktioniert es viel besser. Also jeder hat nur ein Stäbchen zwischen zwei Tellern gelegt bekommen, weil ne, man hat man ja eins rechts und eins links und schon ist man mit minimaler Anzahl an Stäbchen ausgekommen. Haben sie sich so gedacht, haben sich halt hingesetzt und haben gesagt, okay, wir wollen immer abwechselnd denken und essen. Zum Essen brauchen sie natürlich beide Stäbchen. Und wenn sie denken, wollen sie nicht essen, also legen sie die Stäbchen hin und ihr Nachbar kann jeweils die Stäbchen verwenden. Und genau das, hier haben wir es auch nochmal als Programm geschrieben, genau das ist halt so ein klassisches Koordinationsproblem. Also, wenn ich es halt hinkriege, so einen Ablauf zu machen, dass sie halt immer schön brav die Stäbchen dann zur Seite legen, wenn der Nächste essen will, dann funktioniert das super. Die sollen natürlich nicht miteinander reden, das ist ja so ein schönes Kloster, da wollen ja die nicht miteinander reden. Insofern soll das eigentlich nur rein zufällig funktionieren. Und was man halt schön bei dem Beispiel zeigen kann, ist, dass es halt eine Situation gibt, wo alle als erstes nach rechts gegriffen haben, alle haben ein Stäbchen in der Hand, haben Hunger. Blöderweise hat halt ihr Nachbar halt auch ein Stäbchen in der Hand. Und so geht das dann halt im Kreis rum. Alle gucken nach links, da ist es halt genau andersrum gebaut. Also gucken dann halt nach rechts, wenn sie die linke Gabel oder linke Stäbchen schon in der Hand haben. Gucken alle nach rechts und sagen, ja, gib doch endlich mal her, beziehungsweise sagen ja nicht, weil sie ja schweigen wollen. Und sitzen dann da und verhungern am Ende. Also ganz klassische Deadlock-Situation, Verklemmungssituation, diese speisenden Philosophen sind immer ein schönes Beispiel für eine relativ einfache Konstruktion, die am Ende dann doch noch in den Deadlock reinlaufen kann, nicht zwangsläufig muss. Also wenn Sie es halt geschickt anstellen oder zufällig geschickt anstellen, dann können Sie damit durchkommen. Wenn Sie Pech haben, enden Sie aber irgendwann mal in so einer Situation, wo alle ein Stäbchen in der Hand haben und keiner kann mehr essen. Wo wir hier gerade bei Verhungern sind, ich wollte aber da vielleicht nochmal den Punkt reinmachen. Wir reden jetzt über Verklemmung, beziehungsweise Deadlock im Englischen, was halt im Unterschied zu Verhungern halt eben der Punkt ist, dass irgendwie eine Anfrage unendlich lange warten muss, weil sie ständig wieder überholt wird. Da ist das System immer noch im Betrieb, bei der Verklemmung steht das System quasi. Also keiner kann mehr was machen, weil alle aufeinander warten. So, wir haben hier, das ist auch noch das schöne Beispiel für eine Verklemmungssituation im Straßenverkehr. Ich habe so eine Rechts-vor-Links-Kreuzung, alle gucken nach rechts, keiner kann fahren. Kann man halt eben dadurch auflösen, indem man einer spontan losfährt und hofft, dass die anderen das nicht auch machen. Oder man kann es, jetzt kommen erstmal die Pfeile, die sich aber alle, glaube ich, vorstellen können. Zack. Oder sie können es halt eben auch so lösen, dass sie sich dann erstmal prügeln, wer dann der jeweils Nächste ist, der drankommt. Wie ich ja auch schon gesagt habe, in der Realität finden wir so eine Verklemmungssituation halt eben auch häufig in verteilten Einrichtungen. Eben gerade war das halt genau an einer Stelle, da kann ich es dann auch relativ schnell sehen, oh, das ist ja jetzt hier eine Verklemmung. Das kann ich halt aber auch bei so einem Quadrat haben. Ne? Also das findet man häufig bei uns da drüben. Wenn dann irgendwie am Ernst-Reuter-Platz wieder ein Problem ist, dann fahren ganz viele Autos durchs Einsteinufer durch. Das ist ja auch eine relativ schmale Straße, die schnell zugestaut ist. Und dann hat man am Ende halt den Einsteinufer zugestaut, hier die Straße 17. Juni und halt eben auch die Marchstraße. Und dann haben wir auch am Ende so ein Dreieck, wo lauter Autos aufeinander warten, dass sie endlich mal wieder weiterkommen. Das ist relativ schwierig zu erkennen, weil man hier immer denkt, naja, warum fährt der denn da nicht? Ne? Und der andere denkt auch, warum fahren die denn da vorne nicht? Und am Ende liegt es auch wieder an so einer zyklischen Wartesituation, wie man das denn formal nennt. Bin ich eine zu weit gesprungen? Zyklischer Wartegraph, das war mein Stichwort. Liegt an so einem zyklischen Wartegraphen, also irgendeiner wartet auf den anderen, der wiederum auf den nächsten wartet. Kann man halt, wie gesagt, mit so einem Graphen am besten visualisieren. Also ich schreibe mir einfach mal auf, welcher Akteur wartet auf welches Betriebsmittel und wer hat das? Und das kann ich mir dann irgendwie so als Graph aufmalen. Und wenn ich dann feststelle, dass dieser Graph einen Kreis enthält, also das heißt, ich habe halt irgendwie so eine Pfeile, die alle in dieselbe Richtung zeigen und am Ende einen Kreis bilden, dann weiß ich, oh mein Gott, hier habe ich einen Deadlock. Da komme ich auch nicht so schnell wieder raus. Also das ist wirklich die einfachste Variante, das zu erkennen. Ich male mir einfach diesen Graphen auf oder erstelle mir den Graphen als Datenstruktur und suche dann in dieser Datenstruktur einen Kreis, um festzustellen, ob ich eine Verklemmung habe. So, und das Ganze kann man auch formal definieren. Also wir haben drei notwendige Eigenschaften für eine Verklemmung. Das eine hatten wir vorhin schon, die Betriebsmittel müssen exklusiv sein. Wenn ich sie halt irgendwie mehrmals benutzen kann, habe ich kein Problem. Ich muss Betriebsmittel buchen können und neue nehmen können. Also ich muss halt in der Lage sein, zum Beispiel so einen Log zu machen und danach nochmal einen Log. Man kann es zum Beispiel lösen dadurch, indem man in einem Log zum Beispiel mehrere Logs mit angeben kann. Damit könnte man das ganze Problem umgehen. Also insofern, wir müssen eins haben und das nächste nehmen können und wir müssen halt uns nicht verdrängen lassen. Also ich hatte vorhin schon mal mehrmals gesagt, na notfalls nehmen wir einem Prozess ein Betriebsmittel weg. Das darf nicht passieren und das passiert ja in der Realität auch relativ selten und im Programm ist es auch sehr schwierig, damit halt programmatisch umzugehen. Also insofern passiert es auch nicht Und wenn wir die ganzen Bedingungen haben und die sind bei sehr vielen Betriebsmitteln halt gegeben, dann fehlt nur noch dieser zyklische Wartegraph, nämlich halt, oder diese zyklische Wartesituation, dass halt irgendwie so ein Kreis entsteht und dann steht unser Gesamtsystem. Also die drei Dinger oben sind halt notwendig, damit wir überhaupt in so eine Verklemmungssituation reinkommen. Und wenn wir dann den Zyklus haben, dann steht unser System. So, und dann gibt es halt verschiedene Sachen, was wir machen können. Also wir können entweder das Ganze vorbeugen, indem wir dafür sorgen, dass das System nie in so eine Verklemmung reingeht. Also frühzeitig dafür sorgen, dass es nicht passiert. Wir können es vermeiden, indem wir halt eben aktiv zum Beispiel dafür sorgen, nee, jetzt darfst du aber hier dieses Lock nicht machen, weil dann hätten wir so einen zyklischen Wartegraphen. Wir können es entdecken, das ist ja quasi das, was ich gesagt hatte, also wir müssen halt irgendwie im System erkennen, okay, jetzt haben wir einen. Das ist schon ein Problem für sich, weil dazu muss ich ja irgendwie Datenstrukturen über meinen gesamten Zustand halten können. Und irgendwie muss ich es halt auflösen können. Häufig beinhaltet es, indem ich halt eine dieser vier Bedingungen zerstöre. Sei es halt dadurch, dass ich zum Beispiel Leuten Betriebsmittel wegnehme, dass ich dafür sorge, dass es halt keine so eine Einzelreservierung gibt, sondern es gibt nur eine Reservierungsfunktion. Dann kann ich halt mehrere Betriebsmittel angeben und das kloppt entweder alles in einem Rutsch oder gar nichts. Oder indem ich halt zum Beispiel sage, naja gut, ausnahmsweise dürfen jetzt hier mal zwei über die Straße rübergehen und dann löst sich das ganze Problem auf. So, genau, das war eigentlich noch das, was ich gerade Ihnen auch schon gesagt hatte, wie gehen wir denn mit den ganzen Verklemmungen um, und damit hören wir jetzt auch auf und nächste Woche fangen wir dann mit dem Netzwerk an.